viele von euch wissen vielleicht mittlerweile, dass wir mehr sind als unser Leib oder Körper. Aber dass wir hier inkarniert sind, um mit diesem Leib, mit diesem Körper menschliche Erfahrung zu machen, mit der wir wieder zurückkehren in die Nicht-Leiblichkeit. Was ewig ist, ist die Seele. Und ich habe mit der Annalena Stürer heute einen Gast, die einen speziellen Tanz lehrt und selber für ihren Heilungsweg genutzt hat. Buto, ursprünglich aus Japan. Das Wort Tanz, ja, man kann es eigentlich auch, also es ist ein leiblicher Ausdruck. Und Annalena wird darüber erzählen und wir werden auch eine Sequenz einfach mal einspielen, damit ihr einen Eindruck habt. Und ich bin sehr gewundrig über das, was Annalena über ihren Heilungsweg mit Buto erzählen kann. Heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, Annalena, wie kommt jemand zu einem solcher Art von Ausdruck mithilfe unseres Leibes? Und es gibt Standardtänze und Let's Dance und was weiß ich. Damit hat das ja nun gar nichts zu tun. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, danke erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Ja, gerne.
Eigentlich habe ich diesen Tanz oder diese Form des Ausdrucks schon gemacht, bevor ich überhaupt wusste, dass es dafür einen Namen gibt oder eine bestimmte Form sozusagen. Ich habe Performances gemacht im Freizeitbereich mit Freunden, die sehr emotional ausdrucksstark waren und bin dann eine kurze Zeit später auf Reisen gegangen und habe zufällig eine Buto-Schule entdeckt. Ich habe ein Plakat gesehen, das war in Dharamsala in Indien und habe mir eine Performance angeguckt und wusste sofort, da gehöre ich hin, das ist mein Platz. Mhm. Also niemals zuvor habe ich so das wirklich von innen heraus gespürt, dass ich irgendwo hingehöre. Und ich habe sofort den Lehrer angesprochen und konnte dann ein paar Tage später einsteigen. Und habe dann bis zu meinem Ablauf des Visums da quasi mitgelernt und bin dann zurück nach Deutschland und war so on fire sozusagen, dass ich so viel Geld wie möglich verdient habe in kurzer Zeit, um wieder dorthin zu gehen. Und habe dann ein ganzes Semester dort studiert sozusagen, was nicht so viel mit dem Studium zu tun hat, was sie hier gewohnt sind. Genau, und also es hat mich hingeführt irgendwie.
Weil es schon in dir war.
Es war schon in mir. Also irgendwas war in mir, was nach Ausdruck gesucht hat. Und ich habe viel ausprobiert, auch Meditation, auch in ein anderes Extrem. Also ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Drogen konsumiert und habe gefeiert. Aber irgendwas sehr Dunkles war in mir und hat irgendwie Zeugen gesucht wahrscheinlich auch. Und einfach eine Ausdrucksform. Und ich hatte vorher, also bevor ich auf Reisen ging und auch diese Möglichkeit hatte, mich auszudrücken, sehr viel körperliche Symptome, also Migräne und Tinnitus und einfach Schmerzen. Und das hat sich alles relativiert, seitdem ich diesen Tanz mache.
Ja. Was ist das Wesen dieses Tanzes? Wie könnte man das Wesen des Buto beschreiben?
Das Wesen des Buto ist...
Das ist so im Titel, haben wir es ja gesagt, ja. Tanz der Seele.
Genau. Also übersetzt heißt Buto Tanz der Finsternis oder der dunkle Tanz oder der merkwürdige Tanz, also etwas, was nicht so hell scheint sozusagen.
Ja.
Und im Grunde geht es darum, mit dem in Verbindung zu gehen, was nicht an der Oberfläche liegt, was im Unterbewusstsein liegt. Also okay. Dunkelheit im Sinne von, es liegt im Schatten oder im Dunkeln.
Schattenarbeit kennen wir, ne? Von Rüdiger Thalkin.
Ja, genau. Wobei, man muss ein bisschen drauf gucken, nicht jeder Buto-Lehrer unterrichtet in dem Sinne, dass Schatten aufgearbeitet werden. Also es kommt immer darauf an, was für eine Intention der Mensch hat, der den Raum hält oder der die Leute natürlich da reinführt. Ja. Und ich kann sagen, mein Lehrer hatte nicht die Intention, Heilung hervorzurufen. Vielleicht an der Stelle doch, aber es ist ihm nicht gelungen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat er mich gelehrt, meine Dunkelheit zu sehen und anzuerkennen und Ausdruck zu finden. Und das war erstmal eine Riesenerleichterung.
Ja.
Für meinen Körper. Und dann gibt es aber die Stelle, wo man merkt, okay, wenn ich mich in diesen Tanz begebe und in der Dunkelheit mich bewege, die Dunkelheit anschaue und sie ausdrücke, für mich kam irgendwann die Entscheidung, will ich das noch? Will ich mich da immer noch in der Dunkelheit bewegen sozusagen? Oder wo geht's hin?
Ja.
Bringe ich es ins Licht? Und das hat sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt wirklich aktiv gekommen bin oder diese aktive Entscheidung treffen konnte, ich will jetzt ins Licht.
Ja.
Es hat 4 Jahre gedauert, dass ich 4 Jahre meine Dunkelheit getanzt habe sozusagen, um sie loslassen zu können oder im Sinne vielleicht integrieren zu können.
Ja. Ich würde gerne mal diese Sequenz gleich an dieser Stelle einspielen. Früher hat man gesagt, Mats ab. Also spielen wir mal hier so die zwei Minuten etwa aus einem solchen Buto-Tanz, den du dort auf der Bühne oder so oft auf den Brettern sagst. Schauen wir mal eben rein. Aus dieser Zeit?
Mhm.
War das aus dieser Zeit, wo du noch sozusagen das Dunkle ans Licht gebracht hast?
Ja, also das war der Anfang sozusagen. Dieses Video ist entstanden in der Schule, in der ich gelernt habe. Und
in Indien,
genau. Okay. Also genau, wir haben jeden Freitag Performance Friday gemacht und quasi gezeigt, was wir die Woche über gelernt haben. Ja. Unsere eigenen Themen konnten wir halt dabei verarbeiten. Aber dieser Tanz, diese Performance ich habe mir einen Soundtrack zusammengebastelt. Ich wusste einen ungefähren so Ablauf, in, also sozusagen Cues von da passiert das, da passiert das, da passiert das. Und zwischendrin war alles improvisiert.
Ja.
Das heißt, mein Körper hat sich einfach bewegt. Und diese Bewegung oder auch diese emotionalen Zustände kamen einfach aus mir heraus, ohne dass mein Verstand das kontrolliert hat. Genau, und das war der Anfang sozusagen von dieser Körperreise, sag ja. ich mal.
Das heißt, an dem, ich meine, das ist ja auch ein, sag ich mal, ein Outfit, was auch nicht ganz gewöhnlich erscheint.
Ja.
Ne? Hattest du an der Stelle, war dir das, was dir später bewusst geworden ist, war dir das schon in dem Moment bewusst?
Absolut nicht.
Man könnte es ja denken.
Ja, aber das war es nicht. Es war es, also...
Also wovon ich spreche, ist, dass du als Kind oder Jugendliche sexuell missbraucht wurdest, aber das völlig, völlig abgespalten hattest.
Genau.
Ja.
Also dieses Bewusstsein oder auch die Erinnerung daran, dass mir das passiert ist, kam ungefähr, ja... 4 bis 5 Monate, nachdem ich die Bute-Schule verlassen hatte und wieder in Deutschland war.
Ja.
Und das kann ich nur so beschreiben, dass diese Erinnerung so blitzschlagartig wieder in mein Bewusstsein kam und mir dämmerte, warte mal, da ist irgendwas gewesen.
Ja.
Und das war natürlich dann erstmal ein Prozess dieses Anerkennens, dass mir das überhaupt passiert ist. Ich konnte das überhaupt nicht glauben, weil ich bin doch eine selbstbewusste Frau, sowas kann mir doch nicht passieren.
Ja.
Also ein großer Widerstand, aber... Ich habe die ganze Zeit auch weiter getanzt, auch wieder zurück in Deutschland. Und je mehr ich da einfach getanzt und in meiner Dunkelheit, im Unbewussten mich bewegt habe, desto mehr kam die Erinnerung wieder ans Licht.
Mhm.
Und also ich habe vom Alter von 13 bis 30, also 17 Jahre, sexuelle Gewalt erlebt von über 10 Männern und habe das so abgespalten. Also ich habe es quasi... teilweise nicht mehr, also nicht gemerkt, wenn es passiert ist auch.
Ja.
Das war so vergraben und das hat natürlich auch noch eine längere Geschichte mit, das ist auch in meiner Familie verbreitet und meine Ahnenreihe und so weiter. Ich habe die letzten Jahre viel damit geforscht und herausgefunden.
Ja.
Und Bhutto war einfach so der erste Anhaltspunkt, ja. der mich auf die Spur gebracht hat. Der im Endeffekt aber auch meinen Körper befreit hat von diesen Spannungen und Schmerzen, die ich hatte.
Gleichzeitig nicht nur seelischer Schmerz,
genau.
sondern auch der physische.
Genau. Also ja. wenn man Missbrauch erlebt hat, je nachdem, was es auch war, hat man natürlich auch Spannungen und Verspannungen in allen möglichen Körperteilen, auch in den ja. Genitalien. Und also das ist einfach ein langer Aufarbeitungsprozess, den es dann braucht, mhm. der auf jeden Fall auf der körperlichen Ebene passieren muss,
ja.
um diese Spannung wieder loszuwerden. Genau.
Also mit einfach so, okay, das war halt so, komme ich nicht... Also anerkennen, was ist, ist ja. sicherlich ein ganz wichtiger
auf jeden Fall.
Moment, aber Heilung will auch eben hier auf der physischen Ebene erfahren werden.
Absolut.
Okay. Weil, wie gesagt, bei dieser Sequenz, die wir eben gesehen haben, hätte ich jetzt mir vorstellen können, dass das Thema schon bewusst gewesen
mhm.
wäre.
Mhm.
War es noch nicht.
Nein.
Also das ist ja spannend. Ne? Das, mhm. also,
absolut.
Ja, wir haben, es gibt ja, ich habe so eine Mindmap, ne? eine Ich-Mindmap entworfen und lasse die Leute das immer per Hand malen, nicht per Computer, weil alles, was wir mit der Hand machen, bringt ja das Unbewusste mit nach
mhm.
oben.
Mhm.
Und hier ist es halt, wenn du dem Leib erlaubst, zu sprechen, sich ja, also einfach als Werkzeug zur Verfügung zu
ja.
stellen,
ja.
dass dann am Anfang steht aber die Bereitschaft, ne? Oder?
Bereitschaft, also, das von mir? Oder?
Genau, also deine eine innere Bereitschaft, ja. dass jetzt... Der Leib etwas mir zeigt, was lange verborgen, was lange im Dunkeln,
ja.
im Keller. Ne? Hm. Alfred Adler würde sagen, der Keller, ne? das Keller die Kellerkinder. Was einfach ans Licht will.
Ja, ich glaube, es war so dringend, dass irgendwie, ja, dass es einfach raus musste und dass so dieses innere Drängen auf jeden Fall zu einem Ja geführt haben. Ja, das ist es. Ja. Das ist mein Weg, das muss ich jetzt machen. Und das Leben, was drumherum so passiert ist, hat mir auch gezeigt, ja, das ist der Weg. Also plötzlich waren Sachen möglich, die in die Richtung geführt haben, dass ich das direkt unterrichte. Sobald ich in Deutschland war, habe ich angefangen, Workshops zu geben, habe mir einen Raum gemietet. Habe aber auch gemerkt, nur mit dem Buto alleine komme ich noch nicht an mein Ziel sozusagen, das so in eine Integration und Heilung zu bringen, dass ich gut leben kann, dass ich keine Schmerzen mehr habe, dass ich keine Angst mehr habe, wenn ich Männern auf der Straße begegne und so weiter. Ja. Und habe mir eben noch die Werkzeuge zusammengesucht, die es gebraucht hat, in der somatischen Arbeit zum Beispiel, also Körperarbeit.
Körperarbeit.
Habe eine Ausbildung da auch noch gemacht und körpertherapeutische Ausbildung und habe mir so quasi meine Fähigkeiten zusammengesammelt, um das jetzt in Heilung gebracht zu haben. Zumindest so weit, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich es unbedingt weitergeben möchte.
Ja.
Und eben auch Gruppen habe, Frauengruppen habe, ich habe sogar Kindergruppe und ein offenes Training, wo alle kommen können, Männer auch. Und wo ich das miteinander einfach alles in Verbindung bringe.
Ja, und wie kann ich mir, wenn du sagst, du hast das da studiert, und ihr habt am Freitag das sozusagen auf die Bühne gebracht, was ihr unter der Woche gelernt habt. Was lernt ein Mensch, wenn er Buto lernt? Hm. Wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist auf jeden Fall auch der Ort, der sehr speziell ist. Es gibt außer dieser Buto-Schule keine Buto-Schule auf der ganzen Welt, die wirklich monatelang von montags bis freitags in diesem Format, sag ich mal, Buto anbietet.
Ja.
Man kann Workshops besuchen und Seminare. Und es ist aber sehr speziell für so eine lange Zeit, wirklich auch in so einem Ort oder in so einem Raum zu sein, wo man wirklich erstmal lernt, den Mind, den Geist runterzufahren. Also es gibt bestimmte Techniken, Atemtechniken, Bewegungstechniken, um in eine Trance zu kommen. Und im Prinzip wurden wir in Trance versetzt.
Ah, okay.
Und
also in einen Bewusstseinszustand?
Genau.
Ja.
Und wir haben gelernt, wie wir uns da selber reinbringen können, um dann eben an Informationen zu kommen, die den Körper bewegen. Oder es gibt so viele verschiedene Zugänge, wie man das heißt, machen kann.
Okay, also um das kurz nochmal verständlich für mich zu machen. Den Geist runterzufahren oder den Verstand runterzufahren, dass ich hier nicht etwas performen will.
Genau.
In dem Sinne von was darstellen.
Es ist keine Show. Es ist keine Unterhaltung. Und es geht auch nicht darum, jetzt etwas darzustellen oder so in der Richtung, sondern es geht wirklich darum, sich zu leeren, leer zu machen, den Körper, oder etwas auch Tieferes, die Seele sprechen zu lassen.
Ja.
Um vielleicht auch mit Geistwesen oder allen möglichen Wesen, also wir lernten auch, wir sind multidimensionale Wesen, das war einfach Inhalt auch, und wir können mit allem in Resonanz treten und mit allem tanzen. Deswegen das Wort tanzen, es geht nicht um klassischen Tanz, der sehr nach außen orientiert ist und was zeigen will, Schönheit und Perfektion und all diese Sachen.
Harmonische Bewegungen oder so.
Genau, harmonische Bewegungen, sondern es geht um die Resonanz mit allem, was existiert im Prinzip. Ja. Und das ist, das kann mitunter natürlich auch eine höchst spirituelle Erfahrung sein.
Ja.
So, und dann geht es auch nicht nur darum, wirklich mit dem Dunklen, also was ja irgendwie bei vielen Menschen als was Negatives auch gesehen wird oder das Böse oder so, das ist nicht gemeint, sondern es geht um das, was wir nicht sehen können.
Ja.
Und das kann aber auch was ganz Freudvolles und Lustiges und Genussvolles sein.
Okay.
Also das ist auch möglich sozusagen.
Ja, ja.
Alles, was man sich vorstellen kann oder was man vielleicht auch auf feinstofflicher Ebene wahrnehmen kann, wird in den Tanz integriert oder kann in den Tanz integriert werden.
Ja. Und hast du, du machst das ja jetzt schon ein bisschen länger.
Mhm.
Wie lange machst du?
Sechs Jahre sind es. Also gar nicht so lang, aber
sechs Jahre. Okay, also das ist, dass du lehrst.
Und naja, vor 6 Jahren war ich in der Buto-Schule.
Ah, okay.
Das ist noch nicht so lang, genau. Mhm.
Und sagst du, hast jetzt Gruppen? Mhm. Ja, also machst du das auch einzeln?
Genau, es gibt auch die Möglichkeit, einzeln zu arbeiten. Das ist dann vermehrt natürlich auch Körpertherapie. Es gibt, da sind die Buto-Elemente meistens nicht so groß, außer jemand wünscht das. Also ich habe auch Klienten, die wollen das direkt. Ja. Und es ist aber meistens eine Mischung aus beidem.
Ja.
Ja.
Und hast du erfahren, dass während dieser Ausbildung oder beziehungsweise Gruppen, die du da begleitest, sag mal, wesensmäßig Ähnliches schon geschehen ist, wie du es selber erlebt hast?
Ja, das ist mir schon sehr oft begegnet. Ja. Also ich habe ja dann auch eine Resonanz zu Menschen, die ähnliche Themen haben.
Ja.
Und ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Ja.
Und dann habe ich auch gespürt, ja, das hat seinen Sinn. Denn ich habe jetzt diesen Weg genommen, bin diesen Weg gegangen und weiß im Prinzip, was es braucht, um ihn zu gehen.
Ja.
Ich habe alle Werkzeuge, um jemanden auch zu begleiten, einen ähnlichen Weg zu gehen über den Körper.
Mhm.
Und das ist der Grund, warum ich das mache. Das ist, ich spüre da eine Aufgabe drin.
Mhm. Weil du sagst, wenn etwas an die Oberfläche kommt, was ich nicht sehen wollte und darum auch nicht konnte.
Mhm.
Ne? Herr Kannig wohnt in der Willnichstraße. Ja? Jedenfalls hat unser Seelsorgelehrer damals im Studium gesagt, so, wenn jemand sagt, er kann nicht, dann können Sie davon ausgehen, dass da drunter ein Ich will nicht steckt.
Und das heißt aus also, gutem Grund auch. Ne?
Ja, genau. Ne? Also weil wenn also etwas ans Licht kommt, was ich so lange nicht sehen wollte, dann bedarf es ja dann ein Stück auch des Raumes, in dem das sein darf und wo jemand nicht in Panik gerät, wenn er sowas sieht. Ne?
Genau, es braucht einen absolut sicheren Raum, der auch über Beziehungsarbeit natürlich geschieht, also über Vertrauen, über einander kennenlernen, darüber, dass ich auch ein Stück weit teile, wie ich diesen Weg gegangen bin, aber eben auch eine Souveränität oder auch ein Selbstbewusstsein mitbringe. Ja, ich kann das halten, wenn du in diese intensiven Gefühle kommst.
Ja. Weil ne, das ist, ohne den Herren und Damen Psychotherapeuten oder Psychologen vor allen Dingen zu nahe zu treten, meine Erfahrung ist, die schiffen da immer gut drumherum, weil die so einen Schiss haben.
Ja, einen
Schiss, dass jemand in diese Emotionen kommt, die sie dann nicht halten können.
Ja.
Ne? Deswegen gucken die auch schön auf die Uhr, dann Dreiviertelstunde. Ja. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde kommst du sowieso nicht. Oder Stunde irgendwo hin.
Über den Körper schon.
Ja gut, ich meine jetzt, um dann ne, auch gehalten zu werden. Also,
Ja, klar, ist schon gut, mehr Zeit zu haben.
Genau, unbedingt.
Ja.
Unbedingt. Also da eine Offenheit, ne, wenn etwas sich zeigt, dann auch die Flexibilität zu haben, das halten zu können und nicht abzuwürgen. Ne?
Genau. Ja. Und dazu braucht es aber, dass der Mensch diese Erfahrung selbst gemacht hat. Also ich habe wirklich intensivste energetische Zustände erlebt. Schmerz, Wut, Verzweiflung, Trauer, Ekel. Und bin eben durch diese ganzen Stadien, so nenne ich das, durchgegangen. Natürlich auch viel in Begleitung. Manchmal alleine, und das kann ich nicht empfehlen, das alleine zu machen, das ist einfach zu viel.
Ja.
Und es braucht eben auch eine Zeugenschaft. Also diese Zeugenschaft, jemanden da zu haben, der das der sozusagen beweist, dass es wahr ist oder war, ist einfach auch ein Stück der Heilung so. Und und ich habe das einfach sehr lange und sehr intensiv erlebt und durchgemacht, dass ich das jetzt relativ entspannt anbieten kann. Also genau.
Ja, also ich meine, von den Biografien, ne? Ärzte oder also gerade bei Ärzten, wenn man da so in der Biografie schaut, welche Motivation, welche Intention denn dahinter stand, dass sie das geworden sind.
Mhm.
Also mal abgesehen von denen, die damals wegen des guten Schulabschlusses sich gedrängt fühlten, Medizin zu studieren, ne? Ein 1er-Abi, ja, dann musst du doch Medizin studieren. Aber dass da ein Stück eben Selbstheilung
Ne? Dazu gehört.
Praktisch die Intention war oder im Familiensystem was gewesen ist, bestimmte Symptome oder Krankheitsbilder, die ein Kind so geprägt haben, die sagen, ich möchte da was tun. Ne? So, aber letztendlich, wenn man ganz ehrlich ist, tun wir es immer für uns selber. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung.
Absolut, also ja.
Ja. Ja. Und das wird wahrscheinlich nicht langweilig, ne?
Es wird absolut nicht langweilig, im Gegenteil, es ist sehr spannend. Und ja, also momentan, ich kann natürlich nicht sagen, ob ich das jetzt für alle Zeiten in diesem Leben machen werde, aber momentan ist das einfach so dieses Gefühl, das ist genau das Richtige. Und ich bin genau hier zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit allen Herausforderungen, die dazugehören, um eben diese Aufgabe zu erfüllen, mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrungen weiterzugeben.
Hast du links und rechts mal geguckt, in Deutschland, wie weit Voodoo hier verbreitet ist? Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, in Köln wohnt oder so, dass er die Möglichkeit hat, irgendwo in seiner Umgebung auch sowas Ähnliches zu finden. Das Gleiche gibt es sowieso nicht, weil du bist. Ja, ja. Und in dieser einmaligen, sag ich mal, Symphonie gibt es das nur einmal, ganz klar. Mhm. Aber gibt es Voodoo-Schulen in Deutschland? Weitere?
Also Voodoo-Schulen in dem Sinne nicht, aber es gibt sehr viele Lehrer, die auch in Deutschland ansässig sind. Auch japanische Lehrer, also Berlin ist auf jeden Fall, gibt es viele, sag ich mal. Göttingen gibt es den Tadashi Endo, der ja auch sehr bekannt und sehr groß ist, sag ich mal. In München, also ich würde sagen, so in jeder größeren Stadt gibt es bestimmt Leute, die das anbieten. Und in der Szene, sag ich mal, ist das sehr bekannt. Also Leute, die sich mit Tanz und Körperarbeit auseinandersetzen, kennen meistens oder haben zumindest schon mal was von Voodoo gehört.
Ja.
So, es ist schon eine Nische auf jeden Fall, aber es ist nicht gänzlich unbekannt.
Ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal zu dieser Sequenz zurückkehre, die wir vorhin uns angeschaut haben, das kann natürlich manche Leute auch ein bisschen verstören.
Absolut,
ne? Erstmal, ne?
Absolut.
Also so Scham.
Fremdscham, Scham.
Fremdscham.
Also ganz oft erlebe ich auch, dass Widerstände auftauchen. Mhm. Und das muss ich auch zugeben, wenn ich selber dieses Video anschaue, dann spannt sich bei mir auch alles an, weil es natürlich einen intensiven Zustand von Schmerz oder Unterdrückung oder ja, dieser Missbrauchserfahrung zeigt, das ist nicht angenehm. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, die Menschen zu unterhalten oder ihnen eine angenehme Zeit zu bereiten, sondern für mich ist eine Voodoo-Performance auch eine Art Weckruf. Es macht was wach in einem und naja, also es dient ja auch als Projektionsfläche, so wie Theaterstücke auch.
Ja.
Und wenn du das jetzt anguckst und merkst, boah, nee, ich kann da gar nicht hingucken oder so, dann kann sein, dass das was in dir wachruft, was du selber nicht angucken möchtest.
Das ist ja, ne, also so funktioniert Projektion ja wunderbar.
Genau.
Dass je mehr wir auf jemanden schimpfen oder ihn verurteilen, ne, das drei Finger auf uns zurück zeigen, dass wir uns in dem Moment dreifach verurteilen. Ne? Also, dass es etwas ist, was mich betrifft. Mhm. Wenn es mich trifft, betrifft es mich.
Auf jeden Fall.
Ja. Also Spiegelgesetze oder so.
Genau.
Ja, es wäre sehr hilfreich, wenn mehr Menschen das begriffen, wenn sie in Wallung geraten bei jemandem, dass dieser jemand ihnen gerade ein Geheimnis über sich selbst erzählt.
Ein Geschenk gibt im Prinzip.
Genau,
ja.
Ja. Okay, dann begreife ich das jetzt, also dass es, warum es die Bühne gibt im Prinzip.
Mhm.
Dass es nicht eben nicht nur um den Menschen selbst geht, der da sein eigenes ans Licht bringt, sondern dass es gleichzeitig eigentlich ein Geschenk auch an die Zuschauenden, die Anwesenden ist, um als Projektionsfläche zu dienen.
Ja.
Sozusagen zu gucken, gehe ich damit in Resonanz? Ja, was sagt mein Solar Plexus gerade?
Ja.
Oder wie auch immer.
Ja.
Um das Geschenk anzunehmen. Ne?
Richtig.
Ja. Spannend, ja. Ja. Du hast gesagt, du hättest auch eine Kindergruppe.
Ja.
Wie gehen Kinder damit um?
Also die Kinder, die zu mir kommen, die sind jetzt schon seit 1,5 Jahren regelmäßig bei mir.
Ja.
Die nehmen das so super gut auf und es macht ihnen sehr viel Spaß. Und wir gehen da natürlich nicht in so krasse Themen, sag ich mal. Ja. Also ich mache das schon kindgerecht. Aber sie genießen es total, diesen Raum zu haben, um einfach sich natürlich auszudrücken.
Ja.
Natürlicher emotionaler Ausdruck, natürlicher Bewegungsdrang. Und also es ist oft ein Genuss, einfach in irgendwelche Monster reinzugehen oder wilden Tiere. Oder ich hatte die gestern erst.
Ja.
Und wir haben uns imaginär Lehmskulpturen gebaut, die wir dann getanzt haben sozusagen.
Okay.
Und sie kommen dann auch mit ihrem Unterbewusstsein in Verbindung und drücken auf einmal Sachen aus, wo es sonst keinen Raum für gibt. Und sie sind danach immer so, wow. Also es bringt eigentlich so die Imaginationskräfte und künstlerische Fähigkeiten zum Vorschein.
Ja.
Und es ist eigentlich höchster kreativer Output, sag ich mal, was die Kinder da lernen schon.
Mhm. Und zwar nicht unter Leistungsaspekten.
Nein, frei.
Sondern, ja, frei.
Genau. Also wir haben 2 Stunden Zeit und in dieser Zeit habe ich einen Plan, der aber auch notfalls umgeschmissen wird oder einfach, ganz spontan verändert wird, wenn die Kinder ihre eigenen Themen mitbringen. Also zum Beispiel, da gab es auch einen Konflikt unter Zweien und dann wurde das zum Thema und sie durften das tanzen miteinander.
Okay.
Und das war dann, also alle waren dann happy am Ende und irgendwie wieder ausgeglichen. Und das erfordert natürlich von mir, als ich bin ja auch Pädagogin, früher in einem anderen Leben war ich Erzieherin sozusagen, deswegen sind mir die Kinder auch immer noch sehr wichtig und ich möchte die mit einbringen. Also bin ich gefordert, meine alten Muster loszulassen, wie eine Stunde auszusehen hat oder wie Lernen funktioniert
wie
die Kinder sich verhalten sollen, damit ich mit ihnen klarkomme. Und ich bin aber
eine Lehrprobe, wenn ich daran denke, ne, wie eine Lehrprobe bei den Lehrern. Akribisch, so als wenn das Computer wären oder Roboter, die Schüler.
Mhm.
Dass sie in vorgedachter Weise reagieren werden. Darauf reagiere ich so, darauf reagieren die so. Okay, also auch bei dir einen offenen Geist.
Mhm.
Alte Muster verabschieden, wie das so sein hätte. Und was mir gerade so reinkommt, wie kann man Kinder, wie kommen Kinder zu dir? Also du hast ja jetzt keine Plakate irgendwo draußen hängen oder so. Klar, die kommen durch die Eltern. Aber
genau.
was erzählen die Eltern denen, bevor sie das erste Mal zu dir kommen? Das kam mir die Frage in. Was erzählen die Eltern den Kindern, die bei dir zum Schnuppern kommen?
Na, ich habe natürlich einen Text geschrieben und habe das in Worte gekleidet, die gut verständlich sind.
Homepage,
auf meiner Homepage. Aber es hat eigentlich angefangen, dass eine Freundin, dass ich mit einer Freundin ins Gespräch kam, die Kinder hat. Und,
wie heißt deine Homepage?
Buto-Tanz-Leipzig.de.
Buto-Tanz-Leipzig.
Genau. Mhm. Und das war vor allen Dingen 2020, 2021, als sich diese Kindergruppe entwickelt hat, als ja eine Zeit lang die Schulpflicht ausgesetzt war.
Ja.
Und auf einmal gab es den Bedarf, dass es Räume gibt, wo Kinder sich treffen können.
Ja.
Und dann dachte ich so, da habe ich eigentlich Lust drauf. Ich habe da richtig Lust drauf, einen Raum zu schaffen, wo Kinder sich treffen können, miteinander tanzen können, wo ich mein Wissen weitergeben kann. Also mache ich eine Buto-Kindergruppe.
Klasse.
Und habe das einfach ins Feld rausgegeben. Und dann kam die Resonanz zurück und die Kinder kamen. Und wir haben kleine Performances erarbeitet, wir haben mit Schminke und Kostümen gearbeitet. Und die Kinder hatten großen Spaß daran. Und jetzt geht das weiter und es verbreitet sich. Und jetzt habe ich halt das auf die Website gesetzt, weil im Moment darf man das ja noch quasi öffentlich machen. genau.
Absurdistan, ja.
Ja, absolut. Und ich bin aber ganz im Vertrauen, dass es weitergehen wird. Und wie gesagt, das Leben spielt mir alles zu, wo es hingeht, wo der Weg im Moment ist. Mhm. Und ich habe eine Ausrichtung zum Lichtvollen und zur Heilung und für das, was es braucht, damit wir wieder menschlich werden, sozusagen. Ja. Ja. Und da gehören die Kinder dazu. Absolut. Die Kinder sind maßgeblich.
Ja.
Und eine große Aufgabe für mich ist es auf jeden Fall, für Kindern den Raum zu geben.
Ja. Also wo sie jenseits der Masken und Rollen, Rollenspiele, also Spiele oder...
gesellschaftlicher Normen, sag ich mal. Also da geht es ja schon um, was ist Zeit oder wir leben im Zeitdruck oder... Ja. Wie verhalten wir uns? Wie darf man sich verhalten und so weiter? Natürlich gibt es da Gesetzmäßigkeiten und Regeln, damit alle gut miteinander sein können. Aber der Umgang mit Konflikten zum Beispiel. Mhm. Oder darf ich wütend sein?
Ja.
Darf ich traurig sein? Also all diese Sachen, ne, bekommen da einfach einen Platz und einen Raum.
Ja.
Und die Möglichkeit auch zu lernen, darüber zu sprechen und das auch in Sprache zu bringen. Also einmal das Körperliche, aber es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen.
Also ihr macht, wenn ein Kind da getanzt hat oder mal zwei zusammen, gibt es auch noch mal so eine Art Reflexion?
Ja,
oder?
Okay. Genau.
Ja.
Also immer am Anfang und am Ende und aber zwischendrin bei Bedarf.
Wie sie sich gefühlt haben dabei?
Wie sie sich gefühlt haben, was für eine Erfahrung sie gemacht haben.
Ja.
Wir arbeiten auch mit Malen, dass zwischendrin immer auch was zu Papier gebracht werden kann, weil das auch noch integrieren oder eine Integration des Erlebten fördern kann. Also einfach auch tanztherapeutisch.
Ab welchem Alter hast du da Kinder?
Also im Moment ist die Gruppe von 9 bis 11 Jahre. Mhm. Und ich hatte aber auch Jüngere und ich hatte auch schon Ältere. Und gestern hatten wir auch einen 2-Jährigen dabei, der einfach mal reinschnuppern wollte.
Ein 2-Jähriger?
Ja. Klasse. Genau. Und ich kann mir das mit jedem Alter vorstellen. Und das wird sich zeigen. Also wenn dann wieder Eltern kommen, die sagen, oh, willst du nicht für meine Kinder auch oder so, dann schaue ich halt. Ich reagiere auch auf das Umfeld und die Anfragen, die ich bekomme.
Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn einem Kind solch einen Raum gegeben wird, sich ausdrücken zu dürfen, was wirklich in ihm ist.
Mhm.
Ich habe es schon öfter gesagt, aber wenn ich mal wütend war, dann wurde ich ins Bett geschickt.
Ja, ja.
Als Kind. Also habe ich gelernt, meine Wut nach innen zu richten.
Mhm. Mhm. Ja, und das brodelt irgendwo.
Ja, oder kommt dann als Gallensteine wieder raus.
Zum Beispiel,
ne? Genau. Ja. Ja, also dass Kinder dadurch die Möglichkeit sozusagen haben, frühzeitig zu lernen, für sich einzustehen.
Mhm.
Für ihre Wahrheit, ihre emotionale Wahrheit auch.
Mhm. Für ihr Erleben, für ihre Wahrnehmung.
Ja.
Das fördert auf jeden Fall dieses Selbstbewusstsein oder diese Selbstverantwortung und die Möglichkeit, selbst für sich Entscheidungen zu treffen. Schon als Kind, genau.
Ja.
Und nicht Indoktrination von der Gesellschaft ohne Hinterfragen anzunehmen.
Ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass solche Kinder... Also wenn die so einen Prozess bei dir mitmachen über eine gewisse Zeit, dass die Auswirkungen auf die Familie, also sprich auch auf die Eltern, dass das Auswirkungen auf die Eltern hat. Also ne, wenn ich so an meine Tochter denke, die hat mit 1,5 hat die schon ihren Respekt eingefordert.
Mhm.
Ne? Oder mit einem Jahr konnte man nicht reden. Ja, dass man ihren Willen respektiert, sie ernst nimmt und so. Und da hast du als Erwachsener Respekt.
Mhm.
Also.
Ganz automatisch.
Automatisch, natürlich. Mag es Menschen oder Eltern geben, die dann anders reagieren oder so. Aber das ist schon spannend, also was Kinder vermögen. Wenn ein Kind sagt, stopp!
Ja.
Das will ich nicht.
Ja.
Ui.
Mhm.
Was das für eine Wirkung hat.
Ja, ja,
ja. Ja.
Das ist natürlich, also die Kinder, die gerade zu mir in diese Gruppe kommen, die haben natürlich auch die entsprechenden Eltern, die dafür offen sind. Also ja, das ist irgendwie klar. Ich beginne demnächst eine Arbeit in einem Familienzentrum in einem Stadtteil, was Entwicklungsbedarf hat sozusagen. Ja. Was nochmal spannender wird, wenn ich merke, wie ist das hier, wenn die Kinder da plötzlich mal einen Raum bekommen.
Ja.
Also mich zieht es auch immer wieder an die Brennpunkte sozusagen oder da, wo es wirklich gebraucht wird. Weil natürlich ist das toll für die Kinder, die zu mir kommen, aber die leben schon in einem Umfeld, wo sie das sowieso schon mehr oder weniger haben oder lernen.
Das, ich glaube, das war auch meine Frage im Hinterkopf. Also wenn ich sage, was erzählen die Eltern den Kindern, was da ist? Also was sind das für Eltern, die ihren Kindern das zu trauen, beziehungsweise sie in diesen Raum entlassen, auch loslassen. Das ist ist ja ein Prozess der Entfaltung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, beziehungsweise des eigenen Menschseins. Und wie wird das sein, wenn du sagst, du gehst jetzt in so einen Brennpunkt, wo ganz andere Themen den Alltag bestimmen.
Ja. Ne? Genau.
Albert Brecht sagt mal, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wenn jemand tagtäglich sozusagen nur Geldsorgen hat und weiß
oder
nicht.
Gewalt erfährt.
Ne, oder Gewalt erfährt.
Genau, oder einfach, der Überlebenskampf irgendwie präsent ist. So.
Genau.
Ja, das sind natürlich andere Themen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es da ein Bedürfnis der Kinder, sich auszudrücken.
Ja.
Und es wird einen Grund haben, warum gerade diese Arbeit jetzt so an mich herangekommen ist.
Genau, wie ist sie an dich herangekommen?
Im Prinzip war es eine Anzeige, die ich gelesen habe, dass jemand gesucht wird, der Bewegungsangebote macht für Kinder.
Ah, okay.
Und es gab auch mehrere Bewerber, aber die fanden mich irgendwie gut und das, was ich anbiete. Und jetzt kommen wir zusammen.
Schön. Also das heißt, das firmiert dann nicht oben über Buto?
Genau, das ist Bewegungspädagogik.
Du nimmst dann diese Elemente mit rein, je nachdem.
Und auch total angepasst an das Alter. Das sind jetzt Kindergartenkinder und da mache ich natürlich andere Sachen als mit den Schulkindern.
Ja.
Genau, es geht wirklich um ganz grundlegende, Fähigkeiten oder grundlegende Aspekte der Bewegungsentwicklung, die bei manchen oder eigentlich sind es gar nicht so wenige Kinder eingeschränkt sind, weil sie eben unter bestimmten Bedingungen leben. Und das bekommt dann Raum, aber alles unter einem sehr spielerischen Aspekt.
Ja, allein schon, dass Kinder im Kinderwagen, ich jetzt gesehen habe, dass man ihnen zur Beruhigung das Handy zum Spielen gibt.
Ja, genau. Und wie weckt man dann die Lust oder den Genuss am Bewegen wieder?
Ja.
Und dann helfen diese freien Räume, wo Kreativität einfach quasi der Fokus ist und die Kinder wieder in ihren eigenen Imaginationsraum eintreten können. Also es gibt Bildergeschichten, ich biete wie so Imaginationsreisen an, wo einfach innere Bilder entstehen können und die können dann auch sich in Bewegung ausdrücken.
Mhm. Das klingt schön.
Ja.
Das klingt schön. Ja, ich meine, weil, wie gesagt, wir verarmen zusehends. Mhm. Also extrem durch die Digitalisierung.
Unter anderem,
Dass unsere Politiker das nicht sehen. Dass sie sozusagen Milliarden und Abermilliarden in die Digitalisierung investieren, die uns menschlich verarmt.
Ich vermute, dass sie das sehen.
Ja, okay, da kommen wir jetzt dann
in andere
den Bereich
Themen
der Verschwörung und sonst was.
Ja.
Aber ich meine, dass auch die Eltern das nicht einfach so hinnehmen, dass schon in, was weiß ich, in Kindergärten da iPads oder so zum Einsatz kommen. Völlig.
Aber es hat alles seinen Grund und das liegt wahrscheinlich auch viel an Überforderung oder auch Selbsttraumatisierung der Eltern oder nicht einfach wissen, dass es anders oder besser geht. Also wenn man selber diesen Freiraum im Denken, im Fühlen, im sich ausdrücken niemals hatte, dann kann man das seinen Kindern auch nicht anbieten oder nicht zumuten.
Ja, ja.
Und ja, das ist halt der Kreislauf oder der Teufelskreis sozusagen. Und ich glaube, es gibt trotzdem immer wieder die Möglichkeit, wie jetzt für jemanden wie mich, in solche Brennpunkte oder an die Orte zu gehen und vielleicht Samen zu setzen, ja, in den Kindern.
Ja.
Und dann sind sie sowieso wieder in ihrem Leben und ich kann sie nicht die ganze Zeit begleiten. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Nee. Meine Aufgabe ist wirklich, Inspiration und Samen zu setzen in den, ja, Menschen.
Ja. Und jedes Kind, was ein Selbstbewusstsein entwickelt, lädt ja andere Kinder ein, es ihm gleich zu tun.
Ja.
Also im Sinne von überwinde deine Angst, du selbst zu sein. Ja, steh für dich ein. Sag nein.
Mhm.
Wenn du etwas nicht tun willst, sag nein. Ich will das nicht. Statt, ne, so wie wir erzogen worden sind, oder ich in meiner Generation, wenn das ein Erwachsener sozusagen anordnet, dann hat man das zu tun. Egal, ob man das will oder nicht.
Mhm.
Ich rede jetzt nicht vom Abwaschen oder Geschirr einräumen, sondern
vor allem Dinge, die zum Beispiel in die Schule gehen, obwohl man das nicht will, Tests schreiben, mit jemandem mitgehen müssen, auch wenn man es nicht will, der Tante einen Kuss geben, obwohl man es nicht will.
Ja, also oder sich küssen lassen mit Schlabber.
Ja.
Ja, also wie oft ich das gehört habe, oh, das war so schrecklich, wenn die mich geküsst hat und so. Also ja, auch da die Kinder ermutigen, für sich einzustehen und dass man ihnen Respekt zollt vor ihrer Integrität, vor ihrer körperlichen Unversehrtheit und dass sie ein Selbstbestimmungsrecht haben, nicht um sich impfen zu lassen oder stechen zu lassen. Das meinte ich nicht mit Selbstbestimmungsrecht, sondern ich kann mich erinnern, dass meine Tochter ich möchte, dass wenn ich nicht in den Arm genommen werden will, dann will ich das auch nicht.
Dann muss das akzeptiert werden.
Genau.
Punkt.
Ja.
Genau.
Und schon, also mit den Samen, das finde ich ein schönes Bild. Wie gesagt, ein Kind, was das verinnerlicht, hat Ausstrahlung auf seine Familie, auf die Freunde und vielleicht diese Erfahrung, ich werde akzeptiert, auch wenn ich Nein sage,
das
ist ganz wesentlich.
Genau. Aber auch selbst Erwachsene, die das eben auch in der Kindheit nicht gelernt haben, können das auch später noch lernen. Also ich habe das ja auch, das Nein habe ich auch erst in den letzten 5 Jahren gelernt.
Ja.
Und diese Abgrenzung, wo sind überhaupt meine Grenzen?
Ja,
wo fangen die überhaupt an?
Oh ja,
und all das ist möglich, auch immer noch später zu lernen. Es braucht die bewusste Entscheidung.
Genau, es zu wollen.
Genau.
Jeder Weg beginnt mit einer Entscheidung.
Ja, genau.
Annalena, hast du noch irgendwas, so eine Art Vision, was du dir jetzt für die nächsten Jahre oder die kommende Zeit am sehnlichsten erwünscht oder erträumst, dass es diesen Weg geht? Fällt dir da was ein?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir leben vor allen Dingen jetzt gerade in einer Zeit, wo es darum geht, die Dunkelheit anzusehen und das, was wir bisher verdrängt haben oder nicht fühlen konnten sozusagen, dass wir das jetzt ins Bewusstsein bringen. Und sei es noch so schmutzig oder dreckig oder schmerzhaft.
Ja.
Denn es gibt die Möglichkeit, das in die Heilung zu bringen, auf allen Ebenen. Und ich möchte die Menschen ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil es lohnt sich. Wir kommen wieder in Lebendigkeit, in Menschlichkeit. Und wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann geht es eben in eine andere Richtung. Und das ist für mich inakzeptabel.
Ja, wir wählen einfach diese Option.
Genau, wir wählen diese Option und es gibt Möglichkeiten und Mut lohnt sich an der Stelle auf jeden Fall.
Ja, wie heißt das so schön? Quantenphysik ist die Physik der Möglichkeiten.
Mhm.
Das ist entscheidend, welche der unzähligen Möglichkeiten wir wählen. und dass wir uns nicht einfach zufrieden geben oder als Opfer sehen, das, was uns die Medien als Option bieten, annehmen zu müssen. Nee.
Genau. Also, wenn ich es noch mal kurz und knapp sage, meine Vision ist, dass wir Menschen wieder ins Fühlen kommen und wieder Menschen werden, um wieder in Verbindung auch mit der Natur, die wir ja selbst sind, in was Schöneres, in was Lebenswerteres gehen, als das, was uns gerade angeboten wird.
Vielen, vielen Dank, Annalena.
Ja, sehr gerne.
Und wünsche dir viel Erfolg beim Samensehen. Möge genügend Humusrinde da sein oder ein bisschen, dass diese Samen dann aufgehen. Vielen, vielen Dank, Annalena Stura.
Danke auch.
Ja, Tanz der Seele. Das war ein sehr ermutigendes Gespräch. Ja, es geht nicht nur um die Kinder, sondern auch um uns, dass wir uns erlauben, das, was wir nicht fühlen wollten, jetzt zu fühlen und damit aus seiner, sag mal, unbewussten Macht herauszunehmen und zu integrieren, um freudige, lebendige Wesen zu sein, die wir sind. Ja. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss. Thank you.